Wenn du das
Wir sind
Wort
offen.
anweiden hörst, was geht dann in dir vor?
Darf es gar nicht geben, das Wort.
Ah, warum dürfte es das gar nicht oder darf es das gar nicht geben?
Herzlich willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna
und Ilja van de Kastele.
Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben eben schon ganz kurz gesprochen. Bei uns ist total tolles Wetter, Sonnenschein. Das Thema ist richtig toll, Anweiden. Und dann habe ich mir gedacht, ich setze mich hier, also eine unserer Pferdeweiden ist dahinter, ich setze mich mal direkt an die Pferdeweide. Und bevor ich mal so die erste provokante Frage stelle, magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Ich bin zwar sicher, dass so ziemlich alle oder nahezu alle auf diesem YouTube-Kanal dich kennen könnten, aber man weiß es ja nie. Es kommen ja auch immer neue Leute dazu. Also, wenn du dich kurz beschreiben würdest, wer ist Marc Lubetzky?
Ja, hallo. Also mein Name ist Marc Lubetzky. Vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Gespräch und ich beneide dich gerade, dass du draußen in der Sonne sitzt. Das ist an sich der Ort, wo ich auch lieber bin und auch öfter bin, nämlich draußen bei den Pferden und zwar bei Wildpferden. Beobachte die, mache das schon sehr lange, muss jetzt gerade überlegen, 10, 15 Jahre, 10, 15 Jahre ungefähr, sodass ich da ungefähr die Hälfte des Jahres manchmal auch länger draußen bei den Wildpferden. Und guck halt, wie verhalten die sich, wie leben die, wie sieht das da aus? Und überleg dann, wie können wir oder was können wir davon mitnehmen für unsere Pferde zu Hause, um für die das Leben eben auch angenehmer machen in Haltung und in Umgang.
Cool,
Das ist
sehr,
es
sehr,
eigentlich.
ja, sehr
Und ich
spannend.
gucke ja auch raus auf unsere Weiden, auf unsere Pferde. Zumindest habe ich dann auch so einen Ausblick.
Sehr spannend. Direkt mal, weil soll ja auch einfach so sein, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir wollen mehr Erkenntnis in allen Bereichen kriegen. Deswegen, wenn Menschen auf dich zukommen wollen, ich verlinke das natürlich auch hier, wie können sie von dir lernen? Also ich meine, ich bin bei dir in der Masterclass,
Ja,
um es direkt mal zu sagen.
von mir eigentlich, das ist ja eine interessante Sache. Nicht direkt von mir, ich sehe mich nicht als Trainer oder als Lehrer, sondern ich zeige eigentlich und erzähle nur das, was bei Wildpferden so passiert. Und gebe dann vielleicht nochmal so einen kleinen Anstoß, so guck mal, da können wir das auch einbauen für unsere Pferde. Also lernen sie nicht von mir, sondern wer zu mir kommt, ich bin eigentlich nur der, der es transportiert, lernt von den Wildpferden. Habe ich einmal zwei Bücher draußen, einmal im Kreis der Herde. Stehen auch hier
Ja,
hinten, natürlich toll aufgebaut. Nein.
absolut
Also
empfehlenswert, Leute.
im Kreis der Herde, das ist ein genereller Überblick über Verhalten aus verschiedenen Bereichen. Und einmal im Gespräch mit wilden Pferden, da geht es um Kommunikation. Ich sag mal, und Körpersprache. Wir Menschen gehen ja mal sehr stark auf Körpersprache, aber Kommunikation zwischen Pferden ist ja eben noch mehr als nur Körpersprache, sondern haben auch andere Kommunikationskanäle, und Beziehungsaufbau. Das sind so die beiden Bücher, die ich draußen habe. Jetzt sagst du natürlich vielleicht, ja, und jetzt wollen wir uns ja heute über Fressen und über Anweiden unterhalten. Da hast du gar nichts.
Naja.
Warte mal ab. Vielleicht kommt da ja noch irgendwann was.
Okay,
Aber
cool.
so viel kann ich auch schon mal vorausnehmen. Es ist ein sehr komplexes Thema, alles was Futter und Nahrung angeht. Und das braucht sehr viel Beobachtungszeit, auch draußen in der Natur. Und ich mache das eben sehr gründlich. Und deshalb dauert das auch immer so, bis ein Buch draußen ist. 5 Jahre ungefähr arbeite ich an einem Buch.
Wow.
Und da musst du halt auch gucken in den verschiedenen Jahreszeiten, in den verschiedenen Gebieten, dann auch die verschiedenen Pferde, verschiedene an Altersklassen. So, und bis du da wirklich was hast, dass du greifbar sagen kannst, ja, so ist es, so können wir es mitnehmen, dauert das sehr, sehr lange. Also das ist so dieser eine Part, den ich habe mit den Büchern und das andere, wo ich zu finden bin, ist auch natürlich auf YouTube, mache ich auch ab und zu mal ein Video. Nicht so viel, aber wo man wirklich alles von mir findet, ist bei mir auf der Homepage, in der Online-Fortbildung, in der Masterclass. Packe ich wirklich alles rein, was ich weiß. Und das wird da, habe ich natürlich einen Vorteil, dadurch, dass es online ist, kann ich es auch immer erneuern, wenn da nochmal eine Erkenntnis dazukommt oder eine bessere Aufnahme, wo man was nochmal anders sehen kann und dass ich auch mal aktuell bin.
Cool.
Genau.
Also
Das war's schon. Viel mehr mache ich nicht.
das ist auch schon super gut. Verlinken wir hier unten. Also nochmal, die beiden Bücher kann ich euch absolut empfehlen. Die Masterclass ist die Investition auf jeden Fall wert. hat mir die Augen geöffnet, beziehungsweise Dinge, die ich vorher theoretisch mir überlegt hatte, wie müssten Pferde sich verhalten, damit sie ja Millionen so leben können, wie sie leben, habe ich mir überlegt. Und dann kam Marc, ich hätte dir die Füße küssen können, weil ich dachte, es ist ja immer schön, wenn man Recht behält, ne? Aber
Ja.
du hast halt dieses wahnsinnige Wissen, diese Geduld bei den Pferden, das ist ja, ich denke mir mal auch, oftmals passiert da ja gar nichts. Ja, dann wartet man 3 Tage und denkt so, naja, das Gras bewegt sich, oder da kommen wir noch drauf an, noch darauf zu sprechen, was bewegt sich überhaupt als Futter? Ja, also was kommt für die Pferde als Futter in Betracht? Und aber ansonsten passiert scheinbar nicht viel, und du hast diese wahnsinnige Geduld, dieses Auge und diese Gründlichkeit, schätze ich an dir total, muss ich echt sagen. Gut, so, genug Honig verteilt. Ich habe die erste provokante, was heißt provokante Frage.
Oh ja, yeah.
Wenn du das
Geht's
Wort
los?
anweiden hörst, was geht dann in dir vor?
Darf es gar nicht geben, das Wort.
Ah, warum dürfte es das gar nicht, oder darf es das gar nicht geben?
Weil wir haben es ja in der Natur nicht. Wir haben kein Anweiden, sondern wir haben ja ein rund um die Jahr, ich sag mal, Futtersuche hört sich immer so ein bisschen an, als ob die nicht wüssten, wo ihr Futter ist. Na, aber dieses, ja. Ich glaube, es gibt auch kein. Da müsste es ein besseres Wort für geben, für Futtersuche oder Nahrungssuche. Also dieses Selektieren von Nahrung. Ne? Also zu bestimmten Orten hingehen und da eben auch die entsprechenden Pflanzen auswählen. Das ist halt das, was natürlich ist. Und dieses, dass die im Winter kein Futter kriegen oder ich sag mal Heu kriegen oder irgendwelche anderen Futtersachen und dann auf einmal wieder. Na jetzt, kann ich sagen, in das natürliche Futter zurück, weil wenn ich unsere Pferde weiden sehe, ist das auch noch sehr weit in den meisten Fällen davon entfernt, dass es ein natürliches Nahrungsangebot ist.
Ich komme
Dann
auf
haben
jeden
wir ein
Fall.
Riesenproblem. Und deshalb haben wir ja auch so viele Probleme mit dem Anweiden oder mit der Futterumstellung. Und ja, deshalb muss uns erstmal bewusst sein, wenn wir jetzt irgendwie oder wenn du fragst, ja, wie sollte ich denn am besten anweiden? Am besten gar nicht. So. Und wenn wir aber nicht drum rumkommen, dann müssen wir halt überlegen, denn wir sind denn im Prinzip schon auf dem Weg, der nicht richtig ist. Und wo wir nur noch Korrekturen machen können, dass das nicht so schlecht ist für unsere Pferde. Ja. Und vielleicht auch noch dazu, wir weiden gar nicht an. Unsere Pferde sind ganzjährig 24 Stunden am Tag, haben die freien Zugang zu allen Nahrungsquellen
Okay, cool.
beim Weiden.
Also ist bei uns, muss ich ganz klar sagen, nicht, weil wir dafür, also wir haben insgesamt, Moment, einer ist ja gestorben, 12 eigene Pferde, genau. Und dann noch zwei bzw. drei andere, die nicht uns gehören. Und dafür haben wir dummerweise leider die Weideflächen nicht. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, die leben bei uns tatsächlich im Winter im Offenstall, beziehungsweise wir haben einen Offenstall, wo die Oldies stehen. Die haben tatsächlich auch ganzjährig Zugang zu Weide. Also von daher korrigiere ich mich gerade ein bisschen. Und da haben wir das auch nicht ganz so extrem. Aber ich komme gleich nochmal auf diese einzelnen Sachen zu sprechen, weil wir da teilweise trotzdem vor Herausforderungen stehen. Das heißt, die Pferde logischerweise in der freien Natur, genau, die kennen das Anweiden gar nicht. Die sind halt immer draußen. Was fressen die denn so? Also, weil wir denken ja bei uns immer, gerade wo ich schön hier hinten sitze, das sind natürlich fette oder werden jetzt bald fette Weiden, sind nicht gedüngt, muss ich dazu sagen. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, bei den Pferden sieht es anders aus, oder?
Pferde fressen schon auch Gras, aber so dieses, das Pferd ist ein Steppentier oder das Pferd ist ein Grasfresser, ist nur die halbe, nicht mal die halbe Wahrheit, sondern wenn wir einfach vom, wie sagt man heute so schön, vom Framing, vom Wording sagen, das Pferd ist ein Pflanzenfresser. So, denn sind wir im Kopf auch schon auf dem richtigen Weg, dass wir mal wegkommen von dem, die fressen nur Gräser. Viele sind ja auch so, ja, Gräser und Kräuter kommen dann noch dazu, aber letztendlich fressen sie ganz viele verschiedene Pflanzen, wobei natürlich das schon so ist, dass sie auch viele Gräser fressen. Und ich bin gerade wieder zurück gestern und habe geguckt und habe gedacht, meine Güte, ist das langweilig? Ne? Die haben wirklich von, ich will jetzt nicht sagen von morgens bis abends oder rund um die Uhr, eigentlich nur gefressen und auch viel Gräser gefressen. Zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen, aber relativ kurz. Aber das ist halt so, wenn wir haben jetzt gerade März, ne? Falls ihr das später guckt, ist ja eine wichtige Information dann.
Anfang April
Das
kommt es raus. Ja.
ja gut, ne? Aber ne, jetzt zu dieser Zeit, wo die Gräser dann auch grün werden, gerade in den feuchteren Bereichen, dann gehen die natürlich schon auch drauf und sagen, jetzt haben wir auch den Bedarf, klar, die ersten Fohlen kommen. Und ich sag mal, der Winter war dann vielleicht auch nicht so üppig vom Nahrungsangebot und ja auch trockener, sodass die sich jetzt halt schon auch auf die alles, was frisch und grün ist, stürzen. Also müssen nicht nur Gräser sein, aber sind eben auch Gräser dabei. Und ja, und da geht das eigentlich schon los, wenn wir dann gucken mit dem Anweiden, wenn ich dann oft mal höre, ja, im April oder im Mai, wenn das Gras eine bestimmte Höhe hat oder sowas, dann geht's los mit Anweiden, ist der Zeitpunkt erstmal viel zu spät. Wir können die Natur oder den Kalender ja einmal nach diesem normalen Kalender einordnen, Frühjahrsanfang, Sommeranfang oder sowas, aber wenn wir den nach der Natur uns angucken, nach den Pflanzen, dann geht das nach bestimmten Zeigerpflanzen, wann die blühen oder Früchte tragen oder was auch immer so. Und da wäre das der Beginn des Frühjahrs oder des Vorfrühling. Also der Frühling wird auch in der Natur in drei Phasen eingeteilt, mit
Spannend.
Beginn der Haselnussblüte.
Ah,
Und das ist in
sehr
vielen
früh.
Fällen, kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst. Bei dir vielleicht ein bisschen früher, bei uns ein bisschen
Ja.
später, kann das schon Mitte Februar sein.
Ja, war
Das
bei
heißt,
uns
ich sag
auch,
mal,
ja.
wer im Februar noch nicht angeweidet hat, ist für mich zu spät schon mal vom Zeitpunkt.
Spannend. Sehr
So, jetzt
spannend,
schreibt
ja.
gerne in die Kommentare, du bist ja doof. Ja, so,
Es
muss
geht
uns
immer
halt
um
bewusst sein, ne?
Erkenntnisgewinn,
So,
ja.
ne? Weil da geht es, dass die Energie wieder verstärkt in die Pflanzen reingeht. Und das wäre der Punkt, wo die halt wieder frische Energie aufnehmen über die Pflanzen. So, und da müssen wir uns halt Gedanken machen, dass wir rechtzeitig anweiden.
Ja. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, gestern ist Anna ausgeritten, gestern, vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, mit neben unserem Haflinger, und die sagte, er ist ganz gezielt auf Weißdorn zugesteuert und hat den gefressen zum Beispiel. Fand ich total spannend.
Spannend.
ja, also das, was du eben ja schon sagtest, wir denken immer an Gras, aber an Pflanzen. Pferde fressen ja auch, wenn man die bei uns auf den Weiden beobachtet, weil bei unseren Weiden stehen halt auch unterschiedliche Bäume, sonstige Pflanzen drauf. Was die alles so fressen, das ist ein viel größerer Speisezettel, der mich so ein bisschen daran erinnert. Ich habe mich mit Jäger-Sammlerkultur bei Menschen so ein bisschen beschäftigt. Da war der ja, bevor wir sesshaft geworden sind und Getreide angebaut haben, der Speiseplan auch viel, viel reichhaltiger, ja. Und
Das ist ja ganz, ganz toll, dass du das ansprichst. Das ist im Prinzip der Untergang der Menschheit gewesen, als wir sesshaft wurden.
ja, kann man so sagen.
Das hat viele, viele Probleme hervorgerufen, so, ne? Und dieses durch die Gegend ziehen und irgendwie das sammeln, was gerade essbar ist. So, und das machen Pferde ja heute noch. So, wir gehen in den Supermarkt und kaufen Weihnachten Erdbeeren
Ja.
oder keine Ahnung.
Ja.
Was auch immer. So. Aber wenn du jetzt dich von Wildpflanzen und Wildkräutern oder so ernähren würdest, dann würdest du ja halt gucken und so wie die Pferde das machen, das, was gerade gut ist und genießbar ist, das würdest du abrupfen und auch sofort verzehren. Das ist das, was Pferde machen. Und dieses irgendwie was ernten, was einlagern, was haltbar machen und dann irgendwann zum späteren Zeitpunkt verzehren, wie wir es selber machen und ja auch unsere Pferde das angeboten kriegen, das ist schon wieder ein Stück weiter weg von der Natur,
Ja, klar, auf jeden Fall.
ne?
Wie ist das denn von deiner Beobachtung her? Also bei uns kennt man ja, wenn jetzt wie im klassischen Sinne angeweidet wird, und dann kommen die Pferde auf die Weide, schlagen sich wirklich alles rein, was halt auf der Weide wächst, ja, an Gras. Und ich habe das früher auch so gemacht und weiß noch ganz genau, wie meine Stute Roma, man sagt ja immer, Pferde können nicht rülpsen. Ich kann aus Erfahrung sagen, doch, das geht sehr wohl. Die kam mir nämlich wirklich rund wie ein Fass entgegen nach 3 Stunden. Ne? Also ja, man lernt teilweise dumm. Also sie lebt noch, alles gut gegangen, auch keine nachfolgenden, ne, muss man dazu sagen, keine nachfolgenden Krankheiten. Sie ist erst 25 geworden. Ne? Ich gehe davon aus, die Arthrose, die kam durch einen Schlag viel später und nicht durch das Gras. Aber ist das bei Pferden denn dann in der Natur auch so, wenn du sagst, gerade der Winter war jetzt so ein bisschen vielleicht härter, wo nicht so viel oder wo die Futtersuche schwieriger war? Dass sie dann auch sich wirklich, ich sag mal, einfach den Bauch vollschlagen oder und mit welchen, es hat ja offensichtlich keine Folgen. Wie bei uns.
Da müssen wir, ja, nee, hat's nicht. Da müssen wir unterscheiden. Boah, jetzt wird's nämlich gleich komplex. Kannst du gar nicht so einfach beantworten. Einmal haben wir ja schon mal dass unsere Pferde zu Hause gar nicht diesen Winter haben, wie ja eigentlich sein müssten, sodass der dann auch härter ist und dass die abbauen und dass die dünner werden. Wenn du dir wildlebende Pferde anguckst, dann sind die im Winter oder zum Ende des Winters, zum Frühjahr hin, teilweise recht dünn, dass du da auch mal Rippen durchsiehst und sowas. Dann haben die natürlich auch schon mal so einen Nachholbedarf. So, dann kommt dazu, dass sie im Winter trotzdem ja auch insgesamt ruhiger sind vom Verhalten, sich weniger bewegen, die Ruhezeiten teilweise sehr, sehr lang sind auch. Und dann im Frühjahr wieder aktiv werden und dann kommen natürlich auch noch die Fohlen, das heißt die Stuten, die ja eigentlich so die Hauptmasse der Herde bilden, wenn man das so will. Stuten mit ihrem Nachwuchs, die brauchen dann natürlich auch die Energie. So, und unsere
Ja.
Pferde sind dann schon, ich sag mal, durch die Zufütterung im Winter teilweise auf einem sehr hohen Energielevel, und haben dann im Frühjahr vielleicht gar nicht noch mehr irgendwie Energie, die sie brauchen, und kriegen dann noch mal oben was drauf. Das heißt also, was ich so bei unseren Hauspferden, die ich ja auch beobachte und mir auch angucke, ne? Nicht nur unsere eigenen, sondern auch so, dass ich sag mal, die Vorbelastung, die durch Fütterung haben, ist natürlich auch schon mal da. So, das heißt, wir müssen auch gucken, mit welchen Pferden gehe ich in die Anweidung? Haben die eigentlich schon mal so eine Futtervorbelastung oder Stoffwechselbeanspruchung, so möchte ich es mal sagen. Ich bin ja nun kein Tierarzt, ne, da macht euch da gerne auch nochmal im Detail woanders drüber schlau, ne, über diese ganzen Stoffwechselprobleme,
Klar.
die wir ja heute verstärkt haben. So, und wenn ich natürlich ein Pferd habe, was da schon stark vorbelastet ist, dann ist es nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also, denn ist ja, wenn da nur noch so ein Sahnehäubchen draufkommt, ich sag mal im übertragenen Sinne, kann das Pferd schon umfallen. So, wenn ich jetzt aber ein grundsolides, robustes, gesundes Pferd habe, das wird es noch viel eher verkraften. Ich sag mal, wenn beim Anweiden irgendwas nicht ganz so passt oder stimmt, so, ne? Und was die Pferde eben in der Natur auch fressen, nicht nur Gras, sondern auch alles, was frisch hochkommt. Da sehen wir gerade so am Waldrand oder auch in Wäldern, aber auch gerade im Waldrandbereich, die ganzen frischen Bäume, die Sprösslinge, die hochkommen. So, wo sie denn die Spitzen abfressen, die Knospen. Es gibt in der Medizin oder zumindest in der Naturheilkunde die Gemotherapie. Das ist die Gabe von den Knospen. Weil in den Knospen eben sehr viel drin ist, ist es eine eigene Sparte oder Richtung, hochinteressantes Gebiet. Und da fressen die das ab. Und das können wir auch sehen, wenn wir jetzt nur so in den Wald gehen. Und haben wir ja andere Pflanzenfresser auch. Wild, Rehwild, Rotwild. Was auch immer, die fressen das dann ab und dann kannst du das sehen, wenn du so Sprösslinge siehst, da ist die Mitte ist einmal abgefressen und dann gibt es so eine Aufzweigung, dass sich dann zwei bilden von der Pflanze. Und das ist nämlich genau das, was die Förster nicht haben wollen, weil dann hast du keinen geraden Baum, der hochwächst, sondern das gerade wächst hoch, wird abgebissen und geht dann so weg. So, und verzweigt sich dann mehr. So, und das machen eben nicht nur Rehwild, sondern das machen Pferde genauso.
Spannend,
Die gehen
ja.
eben auf diese frischen Sachen, wo du viel, ich sage einfach mal so Energie, könnte man jetzt weiter aufschlüsseln, was da alles drin ist. Und da gehen die eben auch ganz gezielt hin in solche Bereiche, wo viel sowas hochkommt, pressen da die ganzen Köpfe ab und dann ziehen sie weiter.
Spannend, ja.
Und da ist nämlich, hast du ja manchmal auch, wenn Leute sagen, ja, ich schmeiß denen irgendwie Zweige rein, die ich vielleicht im Winter oder im Herbst irgendwie abgesägt habe im Garten, am Apfelbaum oder sonst irgendwas, und sagen, oh, die Pferde fressen das gar nicht, lassen das liegen.
Okay,
Nee,
klar.
ne? Weil klar, da ist diese Energie oder diese Sachen halt nicht drin, aber wenn das halt wächst noch am Boden und dann kommt halt langsam das wieder hoch.
Das ist natürlich ein super guter erster Tipp, ne? Weil wir, also.
Ja, genau. Legt euch mit den Förstern an und macht den ganzen Aufwuchs kaputt.
Nein,
Aber
aber
nein.
jetzt gerade so die Äste, die man reinschmeißt, weil das machen wir natürlich auch, wobei wir auch oft bemerken, wenn wir jetzt zum Beispiel Birke oder sonstiges reinschmeißen, dass sie die Rinde fressen, ne? Oder je nachdem auch, wir hatten Pappelt schon mal reingeschmissen. Muss ich ehrlich gesagt Anna fragen, weil die da wesentlich mehr dran ist als ich jetzt. Also ich schleppe dann höchstens mal die schwereren Dinger. Und da fressen die dann schon die Rinde ab. Aber du hast natürlich recht, oftmals denkst du so, wenn die jetzt unter draußen sind auf der Weide und je nachdem welcher Baum da, weil bei uns wird es jetzt keine Forstwirtschaft direkt so gemacht, ja, welcher Baum dann da gerade hochkommt, da fressen die dann schon, ne? Also das finde ich jetzt einen sehr, sehr guten Hinweis. Das ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt.
Ja.
Also dass man wirklich das saisonal halt auch tatsächlich betrachtet, weil ansonsten ist es ja aus Pferdesicht sinnlos. Spannend. Was ich auch noch bemerkt habe oder beobachtet habe bei unseren Pferden, wir haben ja einen Wanderreitbetrieb, dass, wenn, um jetzt auf diese Zivilisationskrankheiten zurückzukommen, die wir Menschen ja auch haben, dadurch, dass wir uns zu wenig bewegen, vor allen Dingen, ne? Ich meine, natürlich auch falsch ernähren, Aber zu mir hat auch mal ein Sportmediziner gesagt, die Ernährung ist zwar auch ein Problem, aber das noch größere Problem ist die mangelnde bzw. falsche Bewegung, die wir Menschen haben. Und wenn unsere Pferde zum Beispiel, die gehen ja teilweise jetzt im April, ich glaube nächstes Wochenende kommt der erste Wanderritt. Das bauen wir langsam auf mit Halbtagesritten, Tagesritten und so weiter und so fort. Und dann der erste Wanderritt, der ist dann zwar 3 Tage, aber der ist halt noch nicht, da sind die Tagesetappen noch nicht so lang. Und dann kommen die auch nachts auf die Weide. Und das ist alles viel, viel weniger ein Problem vom Stoffwechsel her. Da haben wir auch noch nie Probleme gehabt, weil die sich einfach auch sehr, sehr viel bewegen in der Zeit, ja. Würdest du da jetzt sagen, ja, aus Sicht jetzt des Wildpferdebeobachters, da ist was dran oder bilde ich mir das ein?
Nee, da ist mit Sicherheit was dran. Wir können die Bewegung in zwei große Kategorien einteilen. Einmal diese Wanderbewegung, ne, wie die du auch hast auf dem Wanderritt, dass sie von
Genau.
Ort A nach Ort B ziehen. Das ist auch eine Bewegung, die wir gut nachbilden können. Eben egal, eigentlich egal, ob wir jetzt einen Wanderritt machen, finde ich immer noch schöner, weil das irgendwie, weiß ich nicht, doch noch natürlicher ist. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt im Dressureck die gleiche Strecke im Kreis reite, im Schritt gehe oder sowas, habe ich ja im Prinzip so von der Distanz, von der Bewegung her das ähnlich gemacht. Also na, können wir eigentlich gut nachbilden.
Ja.
Was schwieriger ist mit dem Nachbilden, ist das, was du sagst, wenn wir den auf die Weide tun und die halt fressen und immer so einen kleinen Schritt machen. Also diese kleinen Schritte, ein bisschen was fressen, wieder einen Schritt vorwärts und wieder was fressen. So, und wenn wir sie da eben im Paddock irgendwo an Heuraufen stehen haben, dann stehen die eben und fressen und diese kleinen Bewegungen fehlen. Und diese kleinen Bewegungen sind viel mehr als diese Wanderbewegungen. Und wenn wir davon reden, Wildpferde, weiß ich nicht, wandern oder bewegen sich 10, 15, 20, 30 Kilometer, ist ja sehr unterschiedlich. Die Zahlen, die da so durch die Gegend fliegen, ist auch sehr unterschiedlich, je nach Gebiet, in dem die leben. Wenn du ein Gebiet hast mit einem üppigen Nahrungsangebot, wo du nicht so einen hohen Druck auch von Raubtieren hast, da bewegen die sich schon weniger, als wenn du jetzt ein Trockengebiet hast, wo du dann vielleicht auch noch einen hohen Druck irgendwie durch Wölfe oder Pumas oder sowas hast, ne?
Klar.
Und auch wenig Wasserstellen.
Ja.
Aber also insgesamt würde ich auch schon sagen, diese kleinen Schritte, diese kleinen Bewegungen, die sind eben viel, viel mehr und auch viel wichtiger und eben auch das Problem, weil wir die nicht so nachgebildet bekommen in der Pferdehaltung.
Klar, ja, absolut,
Und
leuchtet
dann
mir
hast du
auf.
ja auch ein Wanderritt beides. Du hast diese langen Bewegungen
Ja.
vom Ortswechsel und halt, wenn die frei irgendwo auf dem Stück Koppel laufen, diese kleinen Bewegungen.
Ja, also für uns ist das Wanderreiten so das Ideale, weil die Pferde in der Herde überwiegend im Schritt unterwegs sind. Also jetzt, ja, ich meine, ja, aber für mich ist das sinnvoll. Ich bin ja früher auch sehr, sehr gerne im Dressurviereck geritten und habe Seitengänge, fliegende Wechsel, alles drum dran. Das ist alles sehr, sehr schön. Aber also meine Beobachtung, kannst du natürlich nie verallgemeinern, aber unsere Pferde sind zufriedener und auch, also wenn jetzt, wenn wir alles richtig machen. Die sind selbst Ende der Saison, kommen die gerne zum Tor gelaufen, wenn es losgeht. Das muss man. Gut, kann man natürlich auch sagen, die Weide ist auch langweilig. Aber trotzdem, also ich denke mir schon, dass so dieses natürliche mit den Pferden unterwegs sein, ist leider nicht die ganze Herde, ne? Weil die Oldies natürlich nicht mitgehen. Also das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Aber ich finde, das kommt dem Natürlichen ein bisschen näher, als wenn ich die ganze Zeit im Dressurviereck unterwegs bin. Ist mein
Weißt du,
Empfinden.
weißt du, wie die Oldies das in der Natur machen? Hast du es ja auch. Die gehen dann, wenn die Pferde den Standortwechsel machen, beginnen die ganz vorne in der Herde, also laufen ziemlich weit vorne weg. Und dann im Laufe der Zeit fallen die immer weiter nach hinten. Und wenn die ankommen,
Stark.
sind die ganz hinten, sodass sie dann immer noch.
Das ist ja aber clever,
Ziemlich
absolut.
schlau, oder?
Ja,
Ja.
natürlich. Spannend, ja.
So mache ich das dann auch, damit ich einigermaßen hinterherkomme. Aber gut, wenn die ein gewisses Alter haben, dann geht's halt, und dann sollen sie ja auch irgendwie
Ja.
ihren Lebensabend haben, obwohl wir haben ja nun auch sehr viele alte Pferde oder ist ja klar, wenn du lange Pferde hast, sind sie ja irgendwann alt. Und ich
Ja.
muss sagen, ich hätte sie im Nachhinein länger noch, wie soll ich sagen, in der Bewegung oder aktiv gehalten und nicht so früh in Rente geschickt und hätte
Ja.
noch was mit denen machen sollen. Oder ich habe damals so bei den ersten Pferden, die alt geworden sind, gedacht so, ah, nun haben sie sich auch irgendwie ihre Rente verdient. Auch wieder so ein blödes menschliches Denken, ne?
Ja.
Nee, eigentlich ist es gut, wenn man das auch langsam auslaufen lässt oder immer noch ein bisschen was macht. So wie wir sind ja nun auch nicht mehr 20, ne? Das ist ja auch langweilig, wenn du
Ich habe wieder mit dem
dich
Rennradtraining angefangen, ja.
nichts mehr machst und auf einmal, ne, haben viele Menschen ja auch ein Problem, wenn sie auf einmal nichts mehr machen sollen und
Ja,
irgendwie
klar.
nicht mehr gebraucht werden, wenn sie das ihr Leben lang so gewohnt waren.
Ja,
Was
klar,
anderes ist
absolut.
es vielleicht, wenn sie es gar nicht gewohnt waren, sondern ihr Leben lang, ich sag mal, frei gelebt haben oder so. Aber wenn du, weiß ich nicht, 20 Jahre mit denen intensiv was machst und dann auf einmal nicht mehr, ist es für die mit Sicherheit auch komisch. Aber ich glaube, jetzt kommen wir gerade weg vom
Ja.
Anwalt.
Nö, aber hast bestimmt recht. Noch eine Frage, die ich so habe. Welche Unterschiede, was das Fressverhalten angeht, gibt es bezüglich des Alters auf der einen Seite und natürlich auch bezüglich des Geschlechtes, weil es ja mit Sicherheit ein Unterschied, ob du jetzt eine laktierende Stute hast oder eben ja, den Hengst oder sonstiges. Was kannst du dazu sagen?
Also würde ich eher sagen, aufs Alter bezogen Unterschiede als auf Hengst-Stute.
Okay.
Beim Alter hauptsächlich die Jungpferde kann man sehen, dass die gezielt andere Sachen suchen. Gerade so die Jährlinge, wenn die so durch den ersten Winter kommen, wenn die Fellprobleme kriegen und so, wenn die sich umstellen von bisher haben wir noch am Euter gehangen, sage ich mal so, haben
Ja.
Milch gesoffen, so auf einmal denn nicht mehr oder immer weniger und sowas. Also für die ist schon so diese Futterumstellung und auch Gewöhnung und dann auch noch der erste Winter ist schon auch eine harte Zeit für die. So, und da kannst du wirklich sehen, dass die sich manchmal von der Herde etwas entfernen, um dann so ein paar andere Sachen auch zu suchen und zu finden. Auch, dass sich die Darmflora dann irgendwie auch richtig erstmal bilden kann und sich das dann alles so einpegelt. Und dann hast du eigentlich insgesamt ein recht homogenes Fressverhalten von der Herde. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Hengste vielleicht ein bisschen weniger fressen, aber weiß ich nicht, ob das messbar ist. Das ist vielleicht auch einfach nur, weil die insgesamt aktiver sind noch als die Stuten.
Okay, ja klar.
Beim Wasser ist es an sich eher, dass du merkst, dass die Stuten noch mehr saufen. Klar, wenn die Fohlen haben und Milch haben, so,
Ja,
ne?
kann man sich gut vorstellen, ja klar.
Und ansonsten ist es schon auch so, dass du das häufig hast, dass die Hengste die Herde, wie soll ich sagen, führen oder so an bestimmte Orte bringen. So, dass sie sagen, so, nee, jetzt wollen wir dahin gehen, jetzt wollen wir dahin gehen. Das ist so generell eigentlich so. Und manchmal hast du dann aber auch so eine Effekte, dass die Stuten dann einfach so stark irgendwo hindrängen, dass, wie soll ich sagen, dass die Hengste das dann auch nicht mehr aufhalten können und dass sie dann irgendwie in so einen Bereich gehen, wo die Stuten mal hinwollen. Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie diese Knospen von Sprösslingen oder sowas, ne? Ansonsten ist es aber schon so, dass du, ich sag mal, du musst jetzt deine Weiden nicht unterschiedlich gestalten für Hengst und Stuten oder Wallach und Stuten. Die können schon insgesamt das gleiche Futter kriegen und fressen dann so ein bisschen schon selektiv. Schwierig zu gucken. Manchmal vor der Geburt auch nochmal was anderes, eine Stute, aber es sind ja auch vielleicht die wenigsten, die züchten, wo das dann auch
Ja,
noch
klar.
interessant wird.
Entschuldige,
Also
wenn ich nicht
wichtig
mehr
ist,
so viel trinke, ich bin leicht erkältet und deswegen, das tut einfach gut. Ja.
ja.
Okay, das ist ja schon mal sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal so konkrete Tipps geben würden, wie würde denn für dich eine, ich meine, du sagst jetzt 24-7, das kann natürlich nicht jeder leisten. Also wir dummerweise ja auch nur für unsere Oldies. Aufgrund der Weiden, weil bei uns kriegt man kaum Weiden, also es liegt nicht am Willen, sondern einfach an der Möglichkeit. Wir haben hier noch einige
Ja.
größere ja, Milchbauern, also die Milchvieh haben und die pachten natürlich alles weg, was sie kriegen können. Und aber wie, was würdest du denn einen Tipp geben? Wie sieht denn eine gute Pferdehaltung aus? Also jetzt vor allem aufgrund des Futters. Also was sollte auf der Weide sein? Wie kann man das gestalten?
Also du musst einmal gucken, gut, wenn du auch als Grundlage die Gräser hast, dass du eben nicht diese Hochleistungsindustriegräser, nenne ich sie gerne auch. Also es fängt ja an beim deutschen Weidegras oder wenn du jetzt so diese typischen, wo du gerade sagst, Kuhbauern,
Ja.
diese Weiden siehst, da hast du ja so diese typischen drei Gräser, die eben sehr trittfest sind, resistent sind, schnell wachsen, viel Energie haben, viel Blatt haben, wenig Stängel haben. Und für Pferde völlig ungeeignet sind, eigentlich auch für Rinder ungeeignet sind, ist in einigen Ländern auch sogar verboten. Die Gräser, die in Deutschland angebaut werden, auch für Rinder, gibt es andere Länder, da ist es gesetzlich verboten, genauso wie andere Sachen auch. woanders verboten sind und hier munter eingesetzt werden. Auch diese Umweltbelastung, auch durch Spritzmittel oder was wir sonst noch alles haben, wirkt sich ja natürlich auch alles, kommt ja auch alles auf unsere Weiden runter. Das sind dann immer so alles so Tropfen, die so dazukommen.
Klar,
So, und je
ja.
mehr ich davon abstellen kann, desto besser ist das. Den Boden muss ich mir natürlich auch angucken, sodass ich, das ist eben das. Ja, auf der einen Seite das Schwierige, auf der anderen Seite aber auch das Spannende, wenn wir Pferde haben, dass wir wirklich individuell vor Ort gucken müssen. Das heißt, ich muss an sich erstmal gucken, was habe ich für Böden bei mir zu Hause. So, was kann da gut wachsen, was wächst da nicht so gut oder wie gesund ist der Boden auch? Gibt es auch Gemeinschaften, Interessengemeinschaft Boden zum Beispiel in Deutschland, die sich damit ausschließlich mit dem Boden beschäftigen? Also ein hochkomplexes, interessantes Thema, was. Also wirklich ein komplexes Thema. So dass ich erstmal gucken muss, ist mein Boden gesund und gut? Und was habe ich für einen Boden? So, und dann muss ich eben wegkommen von diesen Industrie-Hochleistungs-Kuhgräsern hin zu einer Grasvielfalt. Und wenn wir sehen, dass auf, ich sag mal, die Kuhgräser sind vielleicht drei oder vielleicht haben wir 10 verschiedene Gräser, die wir auf vielen Weiden finden. Es gibt aber 10.000 verschiedene Süßgräser nur. So, ich kann natürlich auch Süßgräser oder wenn ich feuchtere Bereiche habe, auch Sauergräser kann ich ja auch genauso reingehen, fressen Pferde auch sehr stark. Sehen wir zum Beispiel überall auch in Deutschland haben wir ja Naturschutzgebiete, die ja feuchter sind und da haben wir dann eben auch viel Sauergräser und Binsen auch, die Pferde auch fressen und die eben auch
Spannend.
vollkommen anders sind vom Inhalt und von der Struktur. Und da gehen wir auch viel mehr in die Struktur rein. So, und dann muss ich natürlich gucken, wir haben uns gerade auch einen Stall oder Koppeln angeguckt, wo die gefragt, ja, können wir hier unsere Pferde draufstellen und so, können die dann Hufrehe kriegen und so. Und wir sind ja eigentlich immer eher so, dass wir sagen, wenn alles passt, dann klar musst du vorsichtig sein, wenn die Pferde nicht in Ordnung sind. Aber da haben wir sofort gesagt, nein, auf keinen Fall.
Ja.
Guck mal, das sind nur diese oder überwiegend diese Hochleistungsgräser. Guck mal, es ist auch nur Gras. Ich habe nicht ein, gar nichts an Kräutern, gar nichts, 0,0 gesehen. So, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns guckst, da, ja, klar, siehst du auch Gras, aber du siehst halt auch ganz viele Kräuter. So, und da ist erstmal dann auch mein Tipp, dass man so eine Bestandsaufnahme macht, dass man sich mal, wenn ihr Koppeln habt, in verschiedenen Bereichen einfach mal so einen Quadratmeter absteckt mit irgendwie so ein bisschen Seil und dass du dann mal guckst, du musst das ja gar nicht bestimmen können. Du musst ja gar nicht sagen können, das ist ein Knaulgras und das ist ein
Ja.
wolliges Honiggras und das ist da. Kann man, ne? Lernt man natürlich auch, bringt mir, ne? So klar. Und das ist jetzt meinetwegen Schafsgarbe und das ist spitzwegrig oder sowas. Musst du gar nicht wissen, sondern einfach nur mal sammeln, wie viele verschiedene Sachen habe ich überhaupt mal auf meiner Koppel oder in so einem Stück oder ist es überwiegend jetzt zwei oder drei Sorten, dann bin ich ja schon mal weiter, dass ich weiß, okay, mir fehlt hier auf jeden Fall die Vielfalt, dass ich auch da in die Vielfalt gehe und dann bleibt mir nichts anderes übrig, erst den Boden verbessern und dann entweder neu sehen oder nachsehen, je nachdem, wie dramatisch das denn das aussieht, ne?
Ja.
Und da gibt es ja mittlerweile schon auch gute Anbieter, zum Beispiel hier Apples Pferdeweide. Die haben Mischungen, auch Kräutermischungen und sowas. Auch kann man auch einzelnes Saatgut, glaube ich, kaufen. Also wir haben lange jetzt nichts mehr gemacht, aber da kannst du eben schon einmal so grund die Struktur verändern auch von deinen Weiden. Aber das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Braucht nicht so viel Zeit, als wenn du einen Wald neu aufforstest. Das ist die gute Nachricht, weil Gräser ja Pionierpflanzen sind und Kräuter
Ja.
ja auch. Die sind ja dann recht schnell da. So, da muss man halt gucken, ne, was da passt. So, und dann der nächste wichtige Schritt ist eben auch, dass ich rangehe und sträucher. Sträucher, sträucher, sträucher. Da haben, weiß ich, viele ein Problem damit, weil die sagen, ich habe eh schon so wenig Fläche. Und wenn ich jetzt auch noch auf Gras verzichte, dann habe ich ja noch weniger. Das ist ein komplett falsches Denken. Denn das wächst ja in die Höhe denn.
Ja,
Es wächst
klar.
ja, ich sag mal, so ein Strauch wird ja viel höher als so ein Gras.
Ja.
So, das heißt, erstmal habe ich noch eine nächste Etage. Wir reden ja dann auch von den Stockwerken der Vegetation, dass wir so die verschiedenen Vegetationsstockwerke haben. Und ich habe noch einen weiteren Vorteil. Ich habe halt, je nachdem, wenn ich Wetterschwankungen habe, so möchte ich es mal sagen. Das heißt, ich habe mal vielleicht trockenere Zeit und feuchtere Zeit. Habe ich eine trockenere Zeit, habe ich aber Schatten unter den Sträuchern und habe da auch immer noch mehr Gras oder saftigeres Gras oder Kräuter. Und andersrum, wenn es jetzt sehr nass ist, sehr feucht ist, ziehen die natürlich auch noch tiefer aus dem Boden das Wasser raus und machen so den Wasserausgleich. Und mit Bäumen ist es ja im Prinzip das nächste Stockwerk, die nächste Stufe, na, wo ich wieder Wurzeln habe und mehr Schatten und andere und eben auch andere Vegetationszonen schafft. Das heißt, wir müssen wegkommen davon, dass Weiden aussehen wie Fußballplätze oder Golf. Na, Golfplätze sehen ja schon mal ganz gut aus, aber da ist auch viel Gift im Spiel. Aber ich sag mal so, dass so eine Weide nicht aussieht wie ein Fußballplatz, sondern dass eine Weide aussieht wie der Übergangsbereich von einem Wald, halboffene Fläche zu einer Grasslandschaft. So, das muss ich nachbilden eigentlich auf meinen Naturweiden, auf meinen Weiden. Dann habe ich den Lebensraum geschaffen, in dem sich Pferde am liebsten aufhalten. Das ist nämlich nicht die Grassteppe, wie es uns immer gerne wieder weiß gemacht wird, sondern es ist dieser Übergangsbereich vom Wald in die Graslandschaft. Und nicht nur Pferde, auch alle anderen Tiere. Ist das der Lebensraum, den die von sich sehr stark wählen und der in Deutschland ja komplett fehlt. Wenn du auch mal hinter dir guckst, du hast Felder, Wiesen
Klar.
und dann ist Schluss und dann hast du Forst.
Genau.
So. Und wenn du den Forst jetzt lassen würdest, dann würden sich die Eichen vorm Forst aussehen als Einzelbäume. Dazwischen würde ein bisschen Buschlandschaft entstehen, dann würden da die Sträucher kommen und dann würde es übergehen in Gras und dann hast du eben die Vegetation, die abwechslungsreich ist und die auch gesund ist für Pferde. Ist an sich theoretisch ganz einfach. Wenn du es einmal eingerichtet hast, hast du auch sehr, sehr wenig Arbeit später.
Das ist natürlich auch ein spannender Aspekt, weil die normalen Weiden musst ja, entschuldige,
Ja, Mensch,
die musst ja,
Gesundheit.
na danke, das ist, ja, wenn du Kinder hast, ja, unsere Tochter ist schon die ganze Woche
Ah.
krank aus dem Kindergarten und so, dann ist das einfach so. Das ist ja genau das Spannende, weil eine Weide musst du ja im Prinzip ist sehr arbeitsaufwendig. Also diese klassische Pferdeweide, ne, die musst du abschleppen, die musst du düngen, nachsehen, das und so weiter und so fort. Ja, oder wenn ich dann teilweise die Landwirte hier sehe, die dann mit der Giftspritze rumlaufen, um dann die Unkräuter auszumerzen und so weiter und so fort, ne? Das ist, finde ich, von daher ein spannender Aspekt. Auch, dass man letzten Endes, wenn man ja mittelfristig denkt oder langfristig denkt, dass auch vom Arbeitsaufwand her viel, viel besser wäre. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Gibt aber auch ein Umdenken in der Landwirtschaft. Könnt ihr vielleicht auch mal gucken. Gibt es, glaube ich, auch auf YouTube so ein bisschen was. Das nennt sich Agrarforst. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Hat jetzt also nichts mit Pferden zu tun. Dass auch in der Landwirtschaft umgedacht wird und dass man nicht eben nur die Wiesen und Felder hat, sondern das eben auch mischt mit Waldbestand, mit Sträuchern und so, so wie diese alten Hudeweiden ja eigentlich gewesen sind. Ich sag mal, klar, ich sag mal, wir jetzt in unserem Alter sagen eh immer die guten alten Zeiten und die goldenen 80er oder keine Ahnung. Aber es ist nicht alles, was früher war, so verkehrt gewesen und häufig wird es dann ja um das effektiver zu machen, und besser nutzbar und billiger auch zu machen, verändert, was sich dann irgendwann rächt.
Ja, klar.
Teilweise ist es wirklich so, wenn wir in die Pferdehaltung gucken, wie sie früher gewesen ist, nicht alles ist da besser gewesen, aber so ein paar Sachen waren schon auch gar nicht so blöd. Ja?
Okay, also jetzt die Weide oder die Fläche, auf der die Pferde dann stehen, nennen wir es mal meinetwegen Weide, so einzurichten, wie du das gesagt hast. Welche Tipps könntest du denn sonst noch so mitgeben beim Thema? Muss jetzt nicht nur speziell anweiden sein, sondern generell Fressen der Pferde. Sorry.
Ja gut, lass uns ruhig mal beim Anweiden bleiben. Wir haben da, dass wir da auch noch mal ein bisschen reingehen, haben wir ja verschiedene Methoden, wie angeweidet werden kann. Das heißt, wir haben einmal so diesen Klassiker, wir haben einen Elektrozaun und stecken den mal einen Meter weiter, dass die Pferde dann fressen können, so eine bestimmte Menge abfressen können. Dann hast du ja die Möglichkeit, dass du sagst, ich lasse die für so und so viel Zeit auf die Weide und nehme sie dann wieder runter. Die dritte Option, die ich dann noch irgendwo sehe, du gehst mit deinem Pferd irgendwo hin und lässt es denn fressen. So meinetwegen am Halfter irgendwo am Wegrand lang grasen. Aber da sind wir auch wieder bei der Landwirtschaft vorsichtig an den Feldern, gerade wenn die jetzt gespritzt werden.
Ja,
Da
klar.
würde ich dann nicht fressen, sondern dann schon eher in Wäldern oder an Waldrändern, wo halt nicht, hoffentlich nicht gespritzt wird. So, ne? oder in solche Bereiche gehen. Das wäre für mich die beste Lösung noch, dass ich mit meinem Pferd irgendwie irgendwo hingehe oder mit mehreren Pferden, mit der Gruppe. Das wäre dann ja auch wieder so das natürliche Nachbilden. Und ich habe dann ja auch gleich den Vorteil, dass ich Beziehungsaufbau, Kommunikation, alles mit meinem Pferd machen kann. Das heißt, ich kann dieses Problem, was ich habe mit dem Anweiden, gleich wieder irgendwie nutzen, um irgendwas was Positives und Tolles draus zu machen.
Ja, klar.
So, während ich Probleme habe, wenn ich jetzt einen Zaun zum Beispiel weitersteck, dann rapseln die Pferde das alles weg. Ich kann halt sehr gut kontrollieren, wie viel Menge sie fressen und wovon sie was fressen.
Ja.
Mag da der Vorteil sein. Und wenn ich sie nur für eine bestimmte Zeit rauslasse und sie wieder zurückkommen, dann ist es eben so, gerade wenn ich eine normale Weide habe und nicht, wie ich das eben gesagt habe, mit Vielfalt, wo sie selektieren müssen, dann fressen sie sehr viel in kurzer Zeit. Und ich habe gerade gehört, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, das drei- oder vierfache an Menge fressen können, wenn sie wissen, dass sie nur eine bestimmte Zeit auf dem Gras sind. Das
Wahnsinn.
heißt, mache ich dann vielleicht eine Stunde irgendwie, dass ich die auf Weide bringe, dann hauen die sich aber so viel rein wie normal in 3 Stunden, also wo ich dann schon im Prinzip in einer normalen Fressphase wäre. Und wenn ich jetzt die Pferde in der Natur angucke, auch was ich eingangs gesagt hatte, dass sie da eigentlich nur grasen, stimmt ja natürlich nicht. Die haben zum Beispiel morgens ihre lange Fressphase und dann gehen sie in eine sehr lange Ruhephase rein, am Vormittag. So. Und diesen natürlichen Rhythmus, und dann fangen sie wieder an zu fressen und dann kommt wieder eine andere Phase. Wenn ich das schaffe, mit meinen Pferden da hinzukommen, dann ist es eben auch nicht mehr so, dass sie die ganze Zeit fressen, wenn sie auf einer Weide sind, sondern, und das war für mich so zu Hause auch der Game Changer. Also ganz früher, vor 25 Jahren, haben wir das auch gemacht mit so erstmal lange raufgelassen und so, weil wir auch einen Rehepony haben, schon mit Rehe gekauft damals und so und wirklich ganz vorsichtig. Und ich weiß wirklich um die Sorgen, die du hast, wenn du ein Pferd hast, was Hufrehe schon mal hatte, belastet ist oder auch Stoffwechselerkrankungen hat. Das beschäftigt dich und das rund um die Uhr eigentlich so, ne? Und das ist auch wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. So, und als ich dann nach ein paar Jahren, wo die dann rund um die Uhr dann auf der Weide waren oder länger, gar nicht noch, nicht mal 24 Stunden, sondern nur tagsüber auf der Weide waren und ich auf einmal gedacht habe, wie, was macht dieses Pony? Früher das gefressen, wie verrückt, wenn das aufs Gras kam. Jetzt schläft die auf der Weide im Gras und frisst nicht. Weißt du, da denkst du erstmal, okay, jetzt passiert da was. Ne? Und dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn deine Pferde auf der Weide schlafen und nicht fressen. So.
Kennen wir auch
Aber
zu Genüge. Ja,
da
genau.
musst du ja halt erstmal hinkommen, ne? Das ist echt.
Ja, genau. Da muss man halt auch die
So.
Nerven haben, ne? Ja, auf jeden Fall.
Und dann kannst du natürlich schon auch solche Sachen machen, dass die nicht ausgehungert zum Anweiden gehen, ne? Sondern dass die schon. Denke ich, würde Sinn machen. Also da fehlt mir jetzt natürlich so die Erfahrung. Der letzten 20 Jahre haben wir sowas nicht mehr selber gemacht.
Ja.
Aber wir füttern ja trotzdem auch Heu, auch das ganze Jahr über. So, obwohl wir eigentlich genug Fläche haben, aber trotzdem kriegen die auch immer Heu. Hat unterschiedliche Gründe auch. Also zum Beispiel auch im Sommer, wenn du viele Mücken oder sowas hast, dass wir dann auch sogar mal im Stall Heu füttern. Natürlich schon vom Boden aus, das ist aber auch ein großer Stall, dass sie da so ein bisschen Entlastung haben. Das ist dann halt einfach
Ja, klar.
nett. So, das kann man ja auch machen. So. Und da ist es eben besser, wenn du jetzt nicht sagst, ich fütter im Winter Heu, im Sommer kommen sie auf die Weide, sondern wenn du das auch so, ne,
Klar.
mindestens so einen Übergang hast, aber eigentlich auch sehen wir, dass unsere Pferde zu Hause das auch annehmen, dass sie eben auch im Sommer auch ein bisschen Heu immer mal fressen. Und du kannst das auch sehen bei den Pferden in der Natur, dass die auch vertrocknete Gräser fressen.
Ja.
So, und jetzt eben auch in der Zeit. Jetzt fressen sie, ich sag mal, 50 oder 60% sind vielleicht noch vertrocknete Gräser und dazwischen schon die frischen Grünen, die durchkommen. Also wir haben da eben auch, ne, nicht dieses, jetzt ist zwar grün, jetzt fressen sie nur noch grün, sondern eben auch dieses vertrocknete Gras.
Ja, sehr spannend. Ich wollte noch irgendwas sagen zu Morgan, zu den, wenn sie sich dann den Bauch quasi vollschlagen. Wir hatten, als ich noch Chefredakteur mein Pferd war, haben wir mal die Fressbremsen getestet und hatten auch mit Experten natürlich drüber gesprochen, aber auch selbst bei unserem Haflinger das getestet. Und unsere Beobachtung war ganz klar, der frisst schneller und hastiger. Und letzten Endes, wir haben es natürlich nicht wirklich messen können in dem Sinne, aber haben uns auch andere Experten gesagt, die fressen dann tatsächlich mehr. Ja, weil viele Leute denken ja auch, ja Gott, dann weide ich mit der Fressbremse an, dann wird alles gut. Aber wie gesagt, von unserer Beobachtung her und auch das, was andere Experten gesagt haben, ist das eben dann nicht einfach gut. Das war doch so eine Beobachtung oder so und so etwas, was uns jetzt letzten Endes aufgefallen ist. Siehst du das ähnlich oder?
Habe ich keine Erfahrung zu, so auf genau, also auf all diese Sachen so mit, die fressen mehr, wenn sie nur kürzere Zeit drauf kommen, oder mit Fressbremsen oder sonstige Geschichten. Also meine Empfehlung ist auch, weil das auch echt ein sehr wichtiges gesundheitliches Thema ist, auch an die Zuhörer, macht euch da an verschiedenen Stellen, auch Leute, die das unterschiedlich sehen, hört euch das an,
Ja,
guckt
klar.
euch das an. Und bildet euch denn selbst ein Bild, wie das auch für euch, für eure Umgebung, für eure Pferde passt. Und ich habe, also klar beschäftigen wir uns ja viel mit dem Thema auch, und auch gerade meine Frau, die ja noch viel mehr in der Pflanzenwelt drin ist als ich, als Phytotherapeutin, also die mit Pflanzen ja Tiere heilt, so, das ist Phytotherapie, dass ich fast bei, also selbst bei Leu Experten oder Leuten, wo ich sage so, nee, mit denen gehe ich an sich überhaupt nicht eins, dass da trotzdem so ein paar Sachen sind, wo ich sage so, ja, da könnte ich mal drüber nachdenken, so, ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da nicht
Ja.
sagen so, ich verfolge jetzt die Linie oder die Linie, sondern ich mache mir da mal wirklich Gedanken, wie kann das bei mir funktionieren? Und so wie du sagst, wenn du halt leider nicht so viel Fläche hast, dann musst du ja irgendwie sehen, wie du
Klar.
das gut geregelt hast, kriegst. So mein Tipp wäre natürlich, langfristig weniger Pferde, aber da wirst du wahrscheinlich sagen, ja, wie sollen wir denn noch einen Wanderritt machen? Verstehst du, das ist ja so eine Problematik, ne?
Klar, also
Aber
ja.
ich habe es ja, wir hatten ja früher auch mehr Pferde und haben mittlerweile altersbedingt, weil sie alle oder viele schon in den Himmel gegangen sind, weniger Pferde, wo ich sage so, ja, das verändert sich denn nochmal, ne? Es ist halt auch
Ja,
spannend. So, man muss
das ist
halt
auch.
sehen, wie findest du für dich irgendwie eine Lösung? Aber kann ja vielleicht auch sein, in 20 Jahren, wenn ihr in Ruhestand geht und vielleicht weniger Pferde habt, aber die gleichen Flächen noch, dass du auf einmal sagst, oh, jetzt wird's aber auch interessant hier.
Ja.
Und bis dahin musst du vielleicht aber irgendwie andere Lösungen finden
Genau.
und dann eben gucken, was passt denn eben gerade bei euch, ne? Oder was kriegst du für eine Pachtweide? Wie sieht die aus? Was kann ich
Ja.
da überhaupt machen?
Ja.
Ne? Oder was darf ich da machen? Hängen dann ja auch
Genau.
noch Landschaftsschutzgesetze dann manchmal drin, wenn du ein Wasserschutzgebiet hast, Landschaftsschutzgebiet aus,
Ja.
kannst ja leider nicht. Oder was heißt leider? Muss ja schon auch ein bisschen geregelt sein. Kannst ja nicht einfach das machen, was du willst. Kannst ja auch nicht einfach jetzt sagen, ich mache mehr Bäume und dann hast du nachher so viele Bäume, dass die Behörde sagt, jetzt ist es ein Wald und im
Genau.
Wald dürfen keine großen Säuger fressen.
Exakt.
So.
Ja.
Ne?
Kennen wir
Also
auch
da muss man
Kollegen,
dann
bei
schon
denen
auch
das so ist.
aufpassen,
Ja.
wenn du bei Sträucher nicht so sehr, aber wenn du zu viele Bäume pflanzt, kommst du dann irgendwann an die Grenze, dass das dann keine Weide mehr ist, sondern ein Forst. Also da müssen wir schon einiges beachten, und es ist ein großes, großes Thema.
Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Also auch bei uns erstmal von allen kann man lernen, auf jeden Fall. Aber dann, es geht auch nicht darum, dass man heilig wird, sage ich immer so, weil Perfektion gibt es letzten Endes nicht. Musst immer mit bestimmten Widrigkeiten einfach leben. Und bei uns zum Beispiel, klar, ne, ich meine, wir haben Maßsättel, bei uns kommt der Osteopath, bei uns kommt der Zahnarzt, das. Aber wie du sagst, wenn wir weniger Pferde haben, dann rechnet sich das schlicht und ergreifend nicht mehr. Dann müsste ich mir oder müssten wir uns einen anderen Job suchen. Also man muss immer irgendwie, finde ich, auch so, man gibt, wenn man sein Bestes gibt, ist das ja, finde ich, gut genug. Weil bei
Ja,
uns haben
ja.
viele Leute so viel Stress und so viel Druck, weil sie das perfekt machen wollen. Aber ja, dann kommt eben einfach die Behörde. Das ist einem Kollegen von uns passiert. Die wollten das dem dann einfach, der hat einen Riesenbetrieb, weil da zu viele Bäume gewachsen waren, wollten die denen dann einfach sagen, nö, da darfst jetzt deine Pferde nicht mehr draufhalten auf der Parzelle, weil es ist jetzt ein Wald. Man, er hat das dann recht unproblematisch gelöst, ist mit der Kettensäge einmal reingegangen, hat die Wurzeln entfernt und hat gesagt, nö, da ist ja gar kein Wald. Gut. Möchte ich mich jetzt nicht einmischen, wie das da so bei dem dann war, ne?
Nee,
Aber.
ja, aber das Problem haben selbst die Behörden selbst. Also wenn du jetzt diese Naturschutzgebiete siehst in Deutschland auch, wo wir ja auch diese wilden Weiden haben mit Pferden und mit Rindern, so, wo ja die auch in Wälder reingehen, wenn die müssen Ausgleich, die müssen woanders außerhalb vom Naturschutzgebiet was aufforsten, damit die da rein, weißt du? Das
Ja,
ist nicht
klar.
mal so, dass die Behörde selber sagt, ich mache ja oder ich kann das machen oder im Naturschutzgebiet,
Ja.
sondern selbst da hast du solche Vorschriften. Das heißt, wir müssen schon auch gerade im Haltungsbereich, wenn wir Veränderungen vornehmen, müssen wir da auch auch weil das lokal sehr unterschiedlich auch ist, von
Ja.
Bundesland zu Bundesland und je nachdem, wie das Gebiet klassifiziert ist, müssen wir da wirklich vorsichtig sein.
Ja.
Und das hilft aber auch, haben wir hier festgestellt, wenn wir mit den Menschen auch reden, sowohl mit den Behörden und auch
Ja.
mit den Nachbarn, weil
Ja.
Nachbarn können das vielleicht auch manchmal sagen, jetzt pflanzt ihr da Bäume und das Laub fliegt alles zu uns rüber, finden die vielleicht, weißt du, die haben dann ganz anderes
Ja, klar.
Denken. So, und da muss man halt in die Kommunikation gehen, genauso wie mit unseren Pferden, in eine gute Kommunikation, dass wir
Ja.
miteinander reden, müssen wir das mit allen anderen da auch machen. Und letztendlich, wenn langfristig nach ein paar Jahren alle gesund sind, Pferde, Menschen auch und sich alle wohlfühlen, dann merken wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, glaube
Ja,
ich, so, ne?
klar.
Und es ist ein Prozess, sollte ein Prozess sein mit dem, mit dem, mit dieser ganzen Weidegeschichte oder
Auf jeden
Fressgeschichte.
Fall, ja. Vielleicht noch so zum Abschluss, wir kommen ja langsam zum Ende, nochmal so ein, zwei, drei Fragen, die ich immer wieder höre. Pferde dürfen kein nasses Gras fressen, weil ansonsten kriegen sie Kolik oder sonstiges.
Nein, also wenn
Ja,
es
klar.
regnet, ist es was nass.
Es gibt immer
Wenn
das
du
eine
Regen
von
und Hohlfeuchte
100.000
hast,
Pferden,
ist
ne?
es nass. Machen die Pferde, haben sie kein Problem mit. Dazu kommt ja manchmal auch noch gefrorenes Gras, ist
Ja,
dann ja
genau.
auch im Zusammenhang noch so. Da kannst du aber schon auch beobachten, wenn du gerade hast, diese Feuchtigkeit, die dann so ein bisschen gefriert, dieser Raureif, dass die Pferde dann viel mit den Hufen, wenn das zu viel ist, das auch abschütteln, dass du richtig siehst, so, jetzt haben sie so einen Bereich so ein bisschen locker und fressen das dann. Also das mögen die halt auch nicht, wenn das vereist und schneeig ist, sondern das machen sie dann ab. Und das ist ja so diese typische Bewegung, die wir dann sehen, so dass sie mit den Hufen, egal ob sie jetzt Schnee wegmachen, um ans Futter zu kommen, oder eben auch diesen Raureif wegmachen.
Ja, aber ich frage halt
Naja.
deswegen, weil ne, die haben die Leute, du hast ja manchmal noch Raureif im Juni, je nachdem, was es ist. Und dann, nee, die Pferde dürfen wir jetzt nicht auf die Weide stellen, weil, ne, dann passieren ganz schlimme Dinge. Vielleicht noch, mein Pferd hatte Hufrehe oder mein Pferd hat eine Stoffwechselerkrankung, ich darf das gar nicht anweiden. Also ich weiß, du bist kein Tierarzt, das ist ganz klar, natürlich, ne? Also man soll immer einen Tierarzt zur Sicherheit fragen, logisch, aber so von deiner Erfahrung her.
Also das ist ja nun in den letzten, soweit ich das mitbekomme, auch von befreundeten Tierärzten, Heilpraktikern und Reitlehrern auch, also die auch viel so ein bisschen so rumkommen bei uns in der Gegend, ja schon mehr geworden, auch mit den Stoffwechselerkrankungen. Und phasenweise ist es dann ja auch wirklich so, sagen wir, dass vermehrt Hufrehe dann auch auftritt. Im Frühjahr genauso wie im Herbst auch. So, und das ist, glaube ich, diese ganze Vorbelastung der Pferde durch Fütterungsgeschichten, durch Stressgeschichten, aber auch, die auch andere Ursachen haben können. Auch selbst mal wegen in der Gruppenhaltung, in der Gruppenzusammensetzung, wenn das da nicht passt oder wenn sonst irgendwie was stressig ist, für die Pferde, dass sowas ja auch generell Krankheiten fördert. So, und wenn die
Ja.
Schwachstelle denn der Stoffwechsel ist bei den Pferden, kann das natürlich dann da auch verstärkt kommen. So, und wenn dann noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, dann kommt vielleicht noch dieses doofe Gras da drauf oder dass die viel auf einmal fressen. Dann kann das dann letztendlich der Tropfen, der letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und deshalb würde ich, also wenn, ich gehe immer von gesunden Pferden aus. So, und wenn ich ein Pferd habe mit Vorerkrankungen oder kranke Pferde, immer Tierarzt, Heilpraktiker und in den Fällen würde ich auch mit einem Hufschmied, Hufpfleger auch immer alle mit ins Boot holen. Also würde ich jetzt nicht irgendwie aufgrund von drei YouTube-Videos oder irgendwie einem
Nein.
Buch oder sowas, was ich gelesen habe, sagen, oh nö, dann mache ich das mal so. Dafür ist es einfach zu schmerzhaft und zu gemein für die Pferde, wenn die da Probleme kriegen.
Aber ich finde deswegen einen wichtigen Aspekt, den du gesagt hast, sich informieren bei verschiedenen Leuten aus verschiedenen Fachbereichen, weil ich halt auch viele oder etliche Leute kenne, die sagen dann generell, nein, darf ich nicht. So wie so hatten das gesagt, ja, dann, wie gesagt, ein YouTube-Video oder sonstiges. Und dann sage ich aber auch, ja, informier dich doch mal bei den verschiedenen Bereichen, was dein Pferd angeht. Ja, frag eben deinen Hufpfleger oder den Tierarzt oder wenn du auch, also wir haben auch eine befreundete Tierpraktikerin, ja, und so, dass du einfach dir die Informationen einholst, was ich halt immer dann dabei schwierig finde, ne? So diese absoluten Verallgemeinerungen, die, das ist so und das So, man fährt, darf jetzt nie mehr oder sonst irgendetwas. Deswegen, darauf zielt meine Frage letzten Endes ab, dass man sich einfach, weil jeder Fall ist ja auch individuell, sich einfach Wissen aus verschiedensten Sparten nimmt und fragt. Wird sowieso, finde ich, viel zu wenig gefragt in der Pferdeszene. ja, weil, wie heißt es bei der Sesamstraße? Wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? Ja. Okay, also ich bin ja eh auch von Berufs immer sehr, sehr neugierig gewesen als Chefredakteur.
Also
Für die
ist ja
Neugierde
natürlich
bezahlt zu
dann
werden, ist natürlich genial gewesen.
als Journalist ist natürlich, ne, Journalist oder auch, ich sag mal, ich sehe mich jetzt nicht als richtigen Forscher an, aber ist ja schon
Ja.
letztendlich das, was ich mache, ist ja schon diese Neugierde und dass du halt neue Erkenntnisse auch kriegst, ne?
Ja.
Natürlich wäre ich schon traurig, wenn ich irgendwie in 10 Jahren sagen müsste, oh, was du die letzten 30 Jahre erzählt hast, war alles Blödsinn. Aber ich sag mal, dass du da feiner reingehst oder auch mal eine leichte Korrektur machst, und das, könnte man vielleicht doch lieber
Ja.
eher so ein bisschen so machen oder sowas. Das ist ja das, warum ich jetzt zum Beispiel auch rausgehe und sag so, Mensch, das möchte ich nochmal genauer wissen und wie können wir das nicht nochmal besser machen, ne?
Ja, klar.
Aber so generell die Richtung sollte, glaube ich, schon so hingehen, dass wir mehr in die Natürlichkeit kommen für unsere Pferde auch und dass das nicht immer künstlicher wird mit den ganzen Sachen, die wir da machen und vorgeben.
Absolut, sehe ich genauso. Ja, super, gut. Also, ich bin mit meinen Fragen im Moment am Ende angekommen. Wenn du jetzt nicht noch etwas loswerden möchtest, eine Botschaft hast, wie gesagt, wir verlinken deine Seite natürlich, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, hier unten. Da können sie auch deine Homepage, da sind, glaube ich, auch die Bücher vorgestellt oder sowas. Also, da können die sich im Prinzip über dich, was sie von dir lernen können, von den Pferden über dich lernen können, können sie dann daraus ziehen, richtig?
Ja, sehr gerne.
Okay. Dann recht herzlichen Dank. Ich meine, man hat gemerkt, es ist sehr schön hier draußen. Manchmal muss ich so ein bisschen blinzeln, weil die Sonne echt. Ja, aber es ist total toll. Und ich finde es einfach nochmal vielen Dank an jetzt für die Zeit, aber generell, was du machst. Ich finde das großartig, weil es einfach dem entgegenkommt oder da einzahlt, Erkenntnis gewinnen. Ja, einfach es besser machen, einfach ja, schlauer zu werden. Das finde ich richtig toll. Also danke für deine Arbeit insgesamt, Marc, und danke für dieses Interview.
Sehr gerne und gute Besserung, Ilja.
Danke. Alles klar. Also dann,
Paar
mach's
Kräuter
gut.
könnten helfen. Ja, mach's gut.
Das stimmt. Ich habe heute Morgen Ingwertee immerhin schon mal getrunken.
Ja,
Immerhin, ja.
super.
Aber also, alles Gute. Bis dahin. Ciao.
Alles.